Hallo und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 14. Juli 2025. Ich bin Maurice und ich freue mich mit euch, durch die Themen zu steigen, die wirtschaftspolitisch in den letzten zwei Wochen so relevant waren. Bevor wir damit einsteigen, aber zwei Hinweise. Der erste Hinweis ist, dass diese Woche bei Jung und Naiv wieder ziemlich vollgepackt ist. Es gibt zwei spannende Interviews und zwar einmal mit der Parteivorsitzenden der Linken Ines Schwertner und einmal mit dem grünen Parteivorsitzenden Felix Banaschak. Ines Schwertner am 15.07., also am Dienstag um 14 Uhr und Felix Banaschak am 17.07., also am Donnerstag um 16.30 Uhr. Habt das unbedingt auf dem Schirm. Außerdem könnt ihr natürlich immer Fragen auch vorher schon im Jung und Naiv Forum einreichen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich noch einen zweiten, zugegebenermaßen für viele sicherlich traurigen Hinweis. Und zwar wird dieses Wirtschaftsbriefing heute erstmal das letzte regelmäßige Wirtschaftsbriefing bleiben. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, dass ich gucken muss, dass ich meine Arbeitsbelastung reduziere. So ein Stream, so ein Briefing hier, das dann am Ende zwei Stunden auf YouTube bedeutet für mich, dass drei, manchmal auch das vier oder fünf Wochen an Vor- und Nachbereitung, also ziemlich lange. Und ich habe mich entschieden, ich habe lange mit mir gerungen und es fällt mir auch schwer, weil mir das Wirtschaftsbriefing hier als Projekt gerade bei Jung und Naiv total ans Herz gewachsen war, mich davon zu lösen erstmal. Aber dieses Lösen, dieses Ende muss kein Ende auf alle Zeiten und für immer sein. Es endet übrigens auch total im Guten. Ich bin Thilo und Tyler sehr dankbar, dass sie mir das hier ermöglicht haben, dass wir zusammen dieses Wirtschaftsbriefing gemacht haben. Es gibt kein Beef, kein Streit, wer auch immer das vermutet, sondern es hat einfach mit meiner Arbeitsbelastung zu tun. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wenn was ganz Wichtiges passiert, was unbedingt besprochen werden muss in Form eines Wirtschaftsbriefings, ob alleine oder dann auch wieder mit Gästen, dann mache ich hier auch Wirtschaftsbriefing-Spezialfolgen. Nur halt nicht mehr regelmäßig, alle zwei Wochen, in gar keinem regelmäßigen Abstand, sondern hin und wieder eine Spezialfolge, wenn es die Themenlage gebietet. Auch freue ich mich in anderen jungen Naivformaten in Zukunft natürlich wieder mitzuwirken, mal im entscheidenden Punkt oder was auch immer es so gibt oder bei der nächsten Palastrevolution. Also alles easy, alles ganz entspannt. Nur die Entscheidung, so schwer mir sie fällt, wird jetzt quasi zu Beginn der Sommerpause getroffen. Und an der Stelle vielleicht einfach mal einen Riesendank an euch alle, die das Format regelmäßig eingeschaltet haben, die Fragen gestellt haben, die kommentiert haben. Das war mir eine Herzensfreude, das mit anzusehen. Ich bin da mega dankbar für. Total die coole Community, die wir hier rund um das Wirtschaftsbriefing und bei Jung und Naiv ja sowieso aufgebaut haben. Also alles wunderbar. Jung und Naiv bleibt natürlich trotzdem immer weiter am Start. Und wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt für die ganzen Formate und Projekte, was ihr unbedingt machen solltet, dann findet ihr unter diesem Video und jetzt gleich auch eingeblendet, wie das funktioniert per Überweisung oder PayPal. Finanzielle Unterstützer ab 20 Euro werden namentlich, wenn sie es denn wollen, im Abspann verewigt. Ihr kennt das Ganze ja schon. Aber auch wer weniger unterstützt, der hat unseren Dank sicher. Jeder Euro zählt. Ja, having said that, starten wir noch ein letztes Mal rein in die Nachrichtenlage und schauen uns an, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist. Und nach der schlechten Nachricht würde ich sagen, beginnen wir vor allem mit ein paar guten Nachrichten, zum Beispiel zum Thema Solar. Zum ersten Mal hat Solarenergie innerhalb eines Monats den größten Anteil an der Stromerzeugung in der EU ausgemacht, berichtet hier die Zeit. Nach Angaben des britischen Thinktanks Ember lieferten Solaranlagen 22% des Stroms, der im zurückliegenden Juni in der Europäischen Union verbraucht wurde. Damit lag die Solarenergie vor der Kernenergie mit 21,8% und der Windkraft mit 15,8%. Gas hatte den Angaben zufolge einen Anteil von 14,4, gefolgt von Wasserkraft mit 12,8. Jetzt muss man sagen, das ist die gesamte Europäische Union, ja. Für Deutschland liegt, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal Solar- und Windkraft zusammenrechnen würde, ja, würde das für Deutschland natürlich viel besser aussehen. Da ist der Anteil von Atom kleiner und der Anteil von Solar und Wind schon größer. Ja. Dann gibt es noch eine andere gute Nachricht. Und zwar ist die Mietpreisbremse verlängert worden. Erst im Bundestag, dann auch jetzt vergangene Woche im Bundesrat. Das ist ja auch immer on top dazu nötig, und zwar bis 2029, sie wäre sonst 2025 ausgelaufen. Ursprünglich stand im Sondierungspapier sogar mal, wenn ich mich recht entsinne, dass sie nur erstmal um 2 Jahre verlängert werden soll, jetzt werden daraus sogar 4 Jahre, also für die gesamte Legislaturperiode, das ist gut, und es soll auch ein bisschen was innerhalb der Mietpreisbremse an Verbesserungen geben, so wird zum Beispiel die Kappungsgrenze reduziert, also das ist die Grenze, die bestimmt, wie viel denn die Mieten maximal innerhalb von 3 Monaten steigen dürfen überhaupt. Ja, das ist sehr gut. Allerdings gibt es weiterhin Ausnahmen, und die werden natürlich kritisiert von der Linken zum Beispiel, aber auch von den Grünen zum Beispiel. Gibt es weiter Ausnahmen beim Thema Möblierung, Wohnen auf Zeit, also Kurzzeitverträge und umfassender Modernisierung. Da soll es jetzt Nachbesserungen geben, dass zum Beispiel definiert wird bei einer Möblierung oder vorgeschrieben wird, dass im Mietvertrag auf jeden Fall getrennt wird, das wäre zumindest mal sinnvoll, was ist Miete und was ist Möbelpauschale. Heute ist es ja so, dass man, wenn man Möbel in eine Wohnung stellt und die vermietet, einfach quasi den Anteil der Möbel, den man damit einrechnet, so hoch machen kann, dass man die Mietpreisbremse austrickst, ja. Genauso wie mit Modernisierungen, da macht man dann irgendwelche Scheinmodernisierungen, verkauft das als umfassende Modernisierung und kann damit die Mietpreisbremse umgehen. Da ist also noch einiges nötig zu tun, denn dazu steht im Gesetz zu wenig. Auch wurde eine bestehende Lücke nicht geschlossen, denn als die Mietpreisbremse eingeführt wurde, hat man gesagt, die gilt nicht für Neubauten. Neubauten waren definiert, alles, was nach dem Herbst 2014 gebaut wurde. Mittlerweile ist aber ja 2025 und alles zurückliegend, was nach dem Herbst gebaut wurde, schon vielleicht 10 Jahre alt und nicht unbedingt mehr ein klassischer Neubau. Die SPD hatte ursprünglich deshalb vorgeschlagen, aus den 2014 ein neues Datum zu machen, nämlich 2019, ja, also einfach aus 5 Jahre verschieben. Das hat es aber nicht in das letztliche Gesetz geschafft, wäre aber eine gute Maßnahme gewesen, denn je länger jetzt, vor allem wenn die Mietpreisbremse jetzt bis 29 läuft, dann gelten nachher schon Häuser, die 15 Jahre alt sind, als Neubauten, und das ist nun wirklich Quatsch. Außerdem hat die Justizministerin von der SPD, Frau Hubich, Vermieter mit Bußgeldern gedroht im Zusammenhang mit der Verlängerung der Mietpreisbremse, denn die reicht aus Sicht von Stefanie Hubig nicht aus, um Mieterinnen und Mieter vor überhöhten Förderungen zu schützen. Nach der Sommerpause wird eine Expertenkommission ihre Arbeit aufnehmen, die sich mit weiteren drängenden Fragen des Mietrechts befassen, zum Beispiel das Thema Möblierung. Die Kommission solle dann unter anderem Vorschläge für eine Bußgeldregelung machen, heißt es, die sich auf Verstöße gegen die Mietpreisbremse bezieht. Dies sei auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD so fair. Einbart. Ja, noch eine Kommission. Schauen wir mal, was da rauskommt. Nötig wäre es, weil Mieten sind wirklich ein sehr, sehr drängendes soziales Thema. Dann noch eine gute Nachricht für diejenigen, die auf Bitcoin gesetzt haben. Der Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht von zwischenzeitlich 160.000 US-Dollar. So hoch stand der Bitcoin noch nie. Jetzt gibt es viele Bitcoiner, die sagen, seht her, wir haben doch immer recht gehabt, und all diejenigen, die den Bitcoin kritisiert haben, in Klammern, ich zum Beispiel, Marcel Fratscher zum Beispiel, Peter Bofinger zum Beispiel, die lagen alle falsch. Nur, das ist ein großes Missverständnis, denn die Kritik am Bitcoin hatte eigentlich nie etwas mit dem Preis an sich zu tun, also mit dem Kurs. Denn die Kritik ist ja, dass Bitcoiner den Bitcoin für was halten, was er nicht ist. Er ist ein spekulatives Anlageobjekt, aber er ist eben keine Währung. Und außerdem, wenn man mal ganz nüchtern auf den Bitcoin schaut, ja, ist die Welt, die Frage muss man sich, denke ich, immer stellen, ist die Welt jetzt eine bessere, nachdem der Bitcoin bei $116,000 steht? Und die Antwort ist nein, es hat sich nichts verändert. Und das liegt an einem ganz grundlegenden Fakt, nämlich, dass der Bitcoin ein reines Nullsummenspiel ist. Ja? Wie Pokern ein Nullsummenspiel ist, alle Spieler bringen Geld mit und am Tisch wird es neu umverteilt, funktioniert es auch beim Bitcoin. Alle, die in den Bitcoin investieren, bringen Euro, US-Dollar und andere staatliche Währungen mit. Und diejenigen, die dann bei hohen Preisen verkaufen, kassieren diese Währungen dann ein. Es kann nur aber ausgezahlt werden an Gewinnen, was vorher eingezahlt wurde. Bedeutet, die Spekulationsgewinne des einen im Bitcoin sind die Kursverluste eines anderen. Bitcoin unterscheidet sich damit auch grundlegend von einer Aktie, die zwar auch diesen Kursgewinncharakter hat, aber da gibt es zum Beispiel auch eine Dividende, weil hinter der Aktie eine Beteiligung an einem echten Unternehmen steht, was produktiv ist, was Sachen herstellt und Gewinne erwirtschaftet und damit etwas auszahlen kann. Man kann also auch Bitcoin nicht mit einer Aktie vergleichen. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und wenn man es ganz genau betrachtet, ist Bitcoin nicht sogar ein Nullsummenspiel, sondern sogar ein Negativsummenspiel. Es verlieren, nämlich also die gesamte Gruppe der Investoren verliert, weil sie ja zum Beispiel die Miner bezahlen müssen, die diese Prozesse dann validieren. Und diese Miner wiederum haben ja auch Stromrechnungen in Euro und US-Dollar zu bezahlen. Und die Miner werden bezahlt, indem sie zum Beispiel dann die Bitcoin in Bitcoin selbst bezahlt werden, in neuen Bitcoins für ihren Mining-Prozess. Ja? Und die können sie dann verkaufen gegen Euro und US-Dollar. Und damit hat man eine Lücke im System. Und deshalb bleibt es dabei, der Bitcoin ist ein spekulatives Anlageobjekt. Ja, man kann damit quasi Wettgewinne erzielen. Glückwunsch an jeden, der damit Wettgewinne erzielt. Ja. Nur er ist eben nichts, was einwirkt auf die Produktivität unserer Volkswirtschaft. Er macht uns nicht reicher, sondern ist eben eine große Umverteilungsmaschine, die dazu, und das ist dann der zweite Kritikpunkt, der übrigens auch unabhängig ist vom Preis, ein großer Energiefresser ist. Ja? Das Mining verbraucht so viel Energie, gibt es immer gute Vergleiche, wie zum Beispiel Österreich und die Schweiz in einem ganzen Jahr zusammen. Ja? Also Bitcoin allein so viel wie zwei Länder. Und spätestens da merkt man, gerade in Zeiten wie diesen, ja, wo es auch darum geht, Energie einzusparen, nicht nur sie sauber herzustellen, sondern sie auch einzusparen, effizienter zu werden, ist ein so teures, energiefressendes Umverteilungssystem vielleicht nicht die beste Idee. Dazu sei daran erinnert, Bitcoin hat ja immer das Versprechen, vor Inflation zu schützen. Als wir aber die hohe Inflation hatten, ja, 10% Inflationsrate in Deutschland, stand der Bitcoin damals super tief. Der ist abgesackt, ja. Und damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, Inflation hoch, Bitcoin tief, war das Inflationsversprechen natürlich gebrochen, ja. Wer damals von Euro in Bitcoin gewechselt ist, hatte nicht nur die Inflation, weil er Euro im Supermarkt bezahlen muss, sondern auch noch die zu damaligen Zeitpunkt geltenden Kursverluste. Dass der Bitcoin jetzt, ja, 2-3 Jahre später deutlich höher steht, das liegt daran, dass Trump ihn hofiert hat und so und dass da eben viel Spekulation hintersteckt, ja, und dass auch die Bitcoin-Bro-Bubble und die da irgendwie ideologisch sehr mit verworben sind, immer größer wird. Aber diesen Beweis, Bitcoin ist wertstabil und in Zeiten von Inflation kann man damit seine Kaufkraft retten. Und zwar in dem Moment, wo es relevant ist, wo man nämlich einkaufen muss im Supermarkt und nicht 3 Jahre später, hat der Bitcoin nicht erbracht, auch wenn er heute deutlich höher steht, als eben im Jahr 2022. Ja, so viel zum Thema Bitcoin. Kommen wir zum Bundeshaushalt. Der war ja letzte Woche Thema im Bundestag. Es gab die große Generaldebatte. Das ist immer, wenn Haushaltswoche ist, an dem Mittwochmorgen, dann sprechen immer der Bundeskanzler, dann sprechen die Fraktionschefs, ja, Elefantenrunde wird das auch genannt, also die Mächtigen aus den jeweiligen Fraktionen. Und da gab es natürlich auch eine heiße Debatte, was jetzt neu ist. In der Vergangenheit erinnert man sich vielleicht daran, dass Olaf Scholz gegen Friedrich Merz so sich das große Battle geliefert hat. Also Friedrich Merz, der Oppositionsführer, Olaf Scholz, der Kanzler. Jetzt ist es ja so, dass die größte Oppositionsfraktion die AfD ist. Das heißt, aus Olaf Scholz gegen Friedrich Merz wurde Friedrich Merz gemeinsam mit Lars Klingbeil, wenn man so will, gegen Alice Weidel. Ja? Und das merkt man dieser Elefantenrunde, dieser Beratung, dieser Debatte im Bundestag schon auch an. Ganz anderer Ton, vergiftete Stimmung, ganz, ganz anderer Vibe. Aber zum Bundeshaushalt 25, wir hatten im letzten Wirtschaftsbriefing ja schon über die Vorstellung von Lars Klingbeil gesprochen und einige Punkte rausgepickt. Gibt es jetzt Kritik von Verbänden, die fordern nämlich mehr Investitionen in soziale Sicherheit, ein Bündnis aus Sozialverbänden, Umweltorganisationen und Gewerkschaften, fordern nämlich die Koalition zu Investitionen im sozialen und ökologischen Bereich auf, stellen sie jetzt im Bundeshaushalt 25 in Entwurf für den Haushalt 26 und in den geplanten Sondervermögen die notwendigen Weichen, um sozialen Zusammenhalt und Klimagerechtigkeit zu stärken. Dies duldet keinen weiteren Aufschub, heißt es in den Forderungen, die unter anderem der Paritätische, die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, der BUND und Verdi unterzeichneten. Es seien dringend massive Investitionen in die öffentliche und gemeinnützige soziale Infrastruktur erforderlich. Ein großer Teil der sozialen Infrastruktur in Deutschland werde durch gemeinnützige Organisationen getragen, heißt es weiter. Um ihre Einrichtungen und Dienste klimafreundlich und digital aufzustellen, müssten sie konsequent in Förderprogramme aus dem Sondervermögen einbezogen werden. Der BUND sagt außerdem, dass die Bundesregierung zu wenig in den Klimaschutz investiert und fordert dafür entsprechend mehr Mittel. Sie ruft sogar den viel zu kleinen Klimafonds, heißt es nämlich, um klimaschädliches Gas und die Netzentgelte zu subventionieren. Ein Thema, was wir auch schon vor 2 Wochen hier besprochen hatten. Ich würde da noch eine Sache hinzufügen, denn es ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir hier eine Hitzewelle in Deutschland. Und diese Hitzewelle oder diese Hitzetage, die werden häufiger. Die internationale International Labour Organization von der UN hat mal ausgerechnet, dass im Jahr 2030 Hitzestress die Weltwirtschaft 2,3 Billionen US-Dollar und 80 Millionen Arbeitsplätze fordert. Ja, 2,3 Billionen US-Dollar. Wie kommt das zustande? Kann man auch ganz einfach auf Deutschland übertragen. Als hier Hitzestress war, waren die Pegelstände im Rhein niedrig. Man kann also mit Schiffen weniger transportieren. Teilweise konnte nur die halbe Fracht geladen werden. Das macht es langsamer, das sorgt für Verzögerungen, das macht es teurer. Teilweise hatten wir schon in den vergangenen Jahren, dass dann große Industrie wie BASF oder Uniper ihre Werke drosseln müssen, ihre Produktion drosseln oder sogar ganz lahmlegen für einige Tage. Es entstehen also riesige Kosten. Außerdem, wenn Hitze ist, ist man selbst im Büro weniger produktiv, gibt es auf den Baustellen des Landes, ja, kann dann mittags nicht gearbeitet werden, weil Sonnenschuss. Und in den ganzen, das ist vor allem schlimm, öffentlichen Gebäuden, von der Kita bis zum Altenheim, ist es natürlich so, übers Krankenhaus, über die Schule, über das Pflegeheim, dass die häufig in nicht modernisierten alten Gebäuden sind und da arbeiten, aber auch unterrichten, lernen, heilen, ja, pflegen, dass das da entsprechend schwieriger wird. Und deshalb braucht es, und darüber wird in Deutschland viel zu wenig gesprochen, endlich auch mal Förderprogramme, und zwar konsequente Förderprogramme für Hitzeschutz. Nicht nur Klimaschutz, sondern auch Hitzeschutz. Die sollten idealerweise auch aus diesem Sondervermögen für dem Klima- und Transformationsfonds kommen oder eben aus dem Sondervermögen Infrastruktur, ja, woher auch immer, aber konsequent darauf ausgerichtet werden, dass eben solche öffentlichen Gebäude von der Schule bis zum Krankenhaus, dass da Sonnenschutz, dass da Wärmedämmung, dass da Klimaanlagen installiert werden. Denn also die Hitzetage nehmen ja immer weiter zu, die Kosten sind beträchtlich. Außerdem sollte man im Arbeitsrecht mal schauen, wie man da vielleicht ein hitzefrei verankert bekommt für gewisse Branchen, die dem besonders ausgesetzt sind. Das ist für Deutschland besonders wichtig, denn wir sind eine alternde Gesellschaft. Je älter man ist, desto weniger kommt man gut mit solcher extremen Hitze zurecht. Also, das wäre mein Appell an der Stelle. Bundeshaushalt 25 oder 26 dringend den Hitzeschutz mit berücksichtigen, denn das ist nicht nur aus humanitärer Sicht geboten, weil es zum Beispiel auch heutzutage mehr Hitzetote als früher gab, sondern auch aus rein wirtschaftlicher Sicht. Ja, außerdem, letzte Ergänzung, Hitzeschutz ist auch eine Klassenfrage, denn also wer im schlecht modernisierten städtischen Krankenhaus liegt nach einer OP oder in einer kleinen, engen Mietswohnung wohnt, ja, der ist natürlich von Hitze viel mehr betroffen als jemand, der sich in einer schicken Privatklinik operieren lassen oder wer Homeoffice in seinem klimatisierten Einfamilienhäuschen macht. Ne? Das sind zwei Paar Schuhe. Dann gibt es eine große Ankündigung und zwar von der Deutschen Bank, angeführt vor allem von Christian Seewing, aber auch von Roland Busch und Alexander Geiser. Die planen nämlich einen Investitionsgipfel im Kanzleramt und haben eine gewaltige Investitionsoffensive angekündigt, ja, in Reaktion auf die Steuersenkungen, die Friedrich Merz ja für Unternehmen durchgebracht hat. Womit hat das jetzt zu tun? Naja, es gab zuletzt, und da kommen wir gleich zu, ziemlich ernüchternde ökonomische Analysen dazu, wie dieser Investitionsbooster, diese Steuersenkungen, die ja jetzt auch im Haushalt verankert sind, wirken. Christian Seewing sieht sich selbst, ist ein Buddy von Friedrich Merz, hat ihn auch schon häufiger beraten. Christian Seewing hat ihm, so wie ich das einschätze, insbesondere diese Idee nahegebracht, dass Jugendliche bald ein Depot bekommen, ja, wo sie schon mal drauf ansparen können, ja, dieser Frühstart Rente oder wie das heißt. Und deswegen tut er jetzt Friedrich Merz einen Gefallen und startet eine große Investitionsoffensive, kann dann führend mit seinem Gesicht dafür Werbung machen, kann andere Großunternehmen und deren Chefs mit ins Kanzleramt einladen und dann versprechen die da alle große dreistellige Milliardensummen an Investitionen, aber das sind, sind wir mal ehrlich, hohle Versprechen und PR-Gags, denn wir schauen mal lieber darauf, was der Investitionsbooster, dem übrigens der Bundesrat jetzt zugestimmt hat, wirklich so bringt. Da gibt es nämlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft arbeitgebernah eine neue Analyse und die zeigt, dass das Steuerpaket, was ja insgesamt 46 bis 48 Milliarden Euro kostet und ja besteht aus, wir senken die Körperschaftssteuer, was besteht aus Superabschreibungen, was besteht aus so ein paar technischen Details wie Thesaurierungsregeln. 46 Milliarden auf jeden Fall kann man sagen, Steuersenkung für die Unternehmen, denn darauf kommt es am Ende raus. Unternehmen können 46 Milliarden Euro mehr von ihren Gewinnen behalten. Das soll für 16 Milliarden an Investitionen bei den Unternehmen sorgen. Kann man sich schon mal fragen, Moment. Der Staat verzichtet bis 2029 auf 46 Milliarden und bis 2029 gibt es aber nur 16 Milliarden an privaten Investitionen, zwei Drittel versickert also, großes Fragezeichen. Und aus diesen 16 Milliarden, die die Unternehmen dann investieren, entsteht am Ende 29 Milliarden Euro mehr an Wirtschaftsleistung. Wohlgemerkt nicht jedes Jahr aufs Neue, sondern eben kumuliert über die 4 Jahre bis 2029 zusammengerechnet. Hätte der Staat die 46 Milliarden, die er für die Unternehmenssteuersenkung ausgibt, direkt investiert, wäre die Wirkung um ein Vielfaches größer gewesen. Hätte er das genutzt, um zum Beispiel kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, mit einer gestrichenen Mehrwertsteuer, auf Grundnahrungsmittel, mit einer Entlastung bei den Sozialabgaben, mit einer, wie versprochen wurde, Gesenkung der Stromsteuer, hätte er damit den privaten Konsum angekurbelt, die Unternehmen hätten volle Auftragsbücher gehabt. Und damit sicherlich auch mindestens in ähnlicher Größenordnung wie hier investiert. Der Gesamteffekt auf die deutsche Wirtschaft wäre aber größer gewesen. Und jetzt gibt es ja diese SPD-Erzählung dazu. Hat Karl Lauterbach neulich bei Sandra Maischberger geliefert, dass ja ja, man macht jetzt erstmal was für die Wirtschaft, die kriegt jetzt erstmal die Steuersenkungen, hier diese 46 Milliarden in den Hals gedrückt, weil man ja hofft, dass dadurch dann die Wirtschaft wieder mehr wächst und dann gibt es die Mittel. Dann gibt es nämlich die zusätzlichen Steuereinnahmen, wenn die Wirtschaft gewachsen ist, mit denen man dann kleine und mittlere Einkommen, wie die SPD versprochen hat, entlasten kann. Nur, also jetzt haben wir hier ja sogar ein arbeitgebernahes Institut. Will sagen, die finden Steuersenkungen für Unternehmen grundsätzlich gut. Ja? Ist jetzt nicht so, dass das gewerkschaftsnah ist oder die Linke, die generell gegen solche Unternehmenssteuersenkungen sind, die seit jeher kritisch sehen, sondern nein. Ein arbeitgebernahes Institut, wirtschaftsfreundlich, ja, was für Entlastung der Unternehmen, für Steuersenkungen explizit ist. Und selbst die kommen aus ihrem Modell nur raus, dass ein Drittel der zusätzlichen Gewinne investiert wird. Was passiert mit dem Rest? Versickert, wird auf die hohe Kante gelegt, ja, wird ausgeschüttet an die Eigentümer bei Aktiengesellschaften, also als Dividende an die Aktionäre. Alles, was wir schon aus der Steuersenkung Anfang der 2000er mal gesehen haben. Und da ja jetzt in dieser Woche die Linken-Vorsitzende Ines Schwertner zu Gast ist zum Interview bei Thilo, schauen wir uns doch mal ihre Rede zum Bundeshaushalt an.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wem dient die Regierung in diesem Land? Diese Frage hört die Linke täglich von Menschen an den Haustüren. Menschen, die ihr ganzes Leben lang geschuftet haben und im Alter doch Angst haben, aus ihrer kleinen Wohnung rauszumüssen. Eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern, die bei jedem Gang im Supermarkt an der Kasse rechnen muss. Wir leben in einem Land, in dem ein Umzug zur Existenzfrage wird, weil bezahlbarer Wohnraum knapp wird. Diese Ungerechtigkeit passiert nicht einfach so. Sie ist nicht naturgegeben, sondern eine politische Entscheidung. Ihre Entscheidung. Dieser Haushalt macht das mehr als deutlich. Sie organisieren Steuergeschenke für Ihre Freunde in teuren Anzügen und schieben gleichzeitig der Rüstungslobby Milliarden zu. Lassen Sie uns Klartext reden. Welches Ziel dieser Haushalt hier verfolgt? Er nimmt den Menschen das Geld weg und er händigt es den Reichen einfach so aus. Der große Elefant in diesem Plenarsaal hier ist, diese Steuergeschenke für die Privilegierten schaffen ein großes Loch in Ihrem Haushalt. Ein Loch, das Ihre Regierung im nächsten Haushalt nun mit Kürzungen ausgerechnet im Bürgergeld stopfen will. Doch wir alle wissen, solche Kürzungen werden Ihren Haushalt nicht retten. Es ist billiger Populismus. Laut einer Studie verzichten 54% der Bürgergeldempfänger zugunsten ihrer Kinder auf Essen. Sie verzichten auf Essen. Sie machen das Leben der Menschen, die ohnehin schon in einer Notlage sind, also nur noch schwerer. Das ist erbärmlich und das wissen Sie auch. Sie treten weiter nach unten, um ein paar Milliarden zusammenzukratzen, die Ihr Fraktionsvorsitzender mal eben in wenigen Wochen ausgibt und verprasst. Weil diese CDU arbeitende und arme Menschen verachtet.
Stichwort Maskenskandal.
Und Herr Spahn, Sie sprechen in Ihrer Rede mehrfach von Vertrauen. Das ist eine Farce. Wir reden hier nicht darüber, dass Vertrauen verspielt wurde oder was Ihre Gewissenslücken sind oder was Ihre Erinnerungslücken sind. Es geht darum, dass viele CDU-CSU-Abgeordnete von dieser Pandemie profitiert haben. Und wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann stimmen Sie im Untersuchungsausschuss zu.
Ja, es gab tatsächlich auch von Margareta Suthoff derjenigen, die diesen Maskenbericht, den sogenannten Suthoff-Bericht erstellt hat, auch nochmal zwei Befragungen letzte Woche im Haushaltsausschuss und im Gesundheitsausschuss. Sie durfte allerdings über wirklich brisante Sachen nicht reden, nämlich alles, was Personen, Datenschutz und Prozesse und Prozessrisiken betroffen hat. Also das, was im Originalbericht jetzt noch geschwärzt ist, aber die Presse und die Welt schon längst in ungeschwärzter Version, nämlich der geleakten, ungeschwärzten Version gesehen hat, nicht reden. Entsprechend langweilig waren die Befragungen, denn da steht ja vieles Brisantes drin, ja, gerade eben zum Thema E-Mix, also warum hat er da zu viel bezahlt, warum dürfen die später liefern als alle anderen, warum hat er den Großteil der Masken bezahlt, obwohl der TÜV Nordrhein gesagt hat, fast die Hälfte hat Qualitätsmängel, ja, all diese brisanten Fragen. Oder was sagt Jens Spahn eigentlich dazu, dass Andrea Tandler für 2 Telefonate mit ihm 48 Millionen Euro Provision kassiert hat, die nicht richtig versteuert hat, sogar nach Corona helfen wollte und wegen Subventionsbetrug auch noch vor Gericht verurteilt wurde? Ja, was sagt er dazu? Findet er es gerechtfertigt? Wie hat er seine Vergabeentscheidung getroffen? Alles relevante Fragen, die Jens Spahn leider bisher öffentlich noch nicht gestellt bekommen hat. Durch diese vergeigte Wahl der Verfassungsrichter, bei der Jens Spahn eben die Unionsfraktion nicht auf Linie gebracht hat, ist er in der Kritik, ist er noch mehr unter Druck. Weil das ein Affront gegen die SPD war, kann man die Hoffnung haben, dass vielleicht sich in der SPD jetzt erst recht 9 Stimmen finden, 9 aufrechte Abgeordnete, die sagen, mein Gewissen ist größer oder wichtiger als der Koalitionszwang, und die mitstimmen mit Linken und Grünen für einen solchen Untersuchungsausschuss. Mal gucken, ob da jetzt nochmal mehr Dynamik reinkommt. Es muss allerdings vor der Sommerpause jetzt geschehen, denn über die Sommerpause habe ich einfach Angst, dass das sonst in Vergessenheit gerät.
Aber auch eine von mir sehr geschätzte Sozialdemokratin, Bärbel Baas, spricht leider in letzter Zeit von mafiösen Strukturen. Sie spricht von Arbeitssuchenden, aber ich frage mich, wen meint sie eigentlich? Hoffentlich doch die 800.000 Menschen in diesem Land, die keinen einzigen Tag gearbeitet haben, weil sie allein von ihrem Vermögen leben können. Die Superreichen, die sich aus unserer Solidargemeinschaft verabschiedet haben, von denen wird hier kaum gesprochen.
Ja, also diese Privatiers, 900.000 gibt es mittlerweile, die nehmen zu. Ja. Es gab vor 10 Jahren nur 400.000 Menschen, die ihren Lebensunterhalt allein aus dem bestreiten konnten, was ihr Vermögen abwirft. Privatiers eben. Und mittlerweile fast 1 Million.
Von denen hört man in der SPD mittlerweile auf Parteitagen. Ich freue mich ja darüber. Aber warum sehen wir davon in der Regierung nichts? Ich frage also noch einmal, wem dient diese Regierung? Und die Antwort ist klar. Die Regierung von Union und SPD dient den Immobilienkartellen und den Vorständen von BlackRock. Wir haben sie ja hier sitzen, von Nestle und von Rheinmetall. Sie machen Politik für Lobbyisten, Sie setzen sogar Lobbyisten in das Kabinett, vollkommen unverhohlen. Sie sind so frech, und dagegen werden wir uns als Linke stellen. Wir als Linke sagen auch klar, die Milliardäre, die Sie hier schützen wollen, die müssen uns endlich das zurückzahlen, was Sie uns schulden. Eine Vermögenssteuer könnte uns jährlich bis zu 120 Milliarden Euro einbringen. Das ist das 27-fache der Kürzung beim Bürgergeld, die Sie planen. Und deswegen ist eine Vermögenssteuer eine Frage von Gerechtigkeit und von Leistung. Darum geht es nämlich eigentlich.
Rein steuertechnisch muss man dazu sagen, Vermögenssteuer ist Einnahme der Bundesländer, Bürgergeld ist Ausgabe des Bundes, also wäre die falsche Kasse, in die das fließt. Aber um die Relation mal darzulegen, natürlich trotzdem geeignet.
Sie haben breite Entlastung für die Mehrheit versprochen, aber was ist daraus geworden? Gar nichts. Sie machen Steuergeschenke für die Gastro, Rollback bei der Klimapolitik, Kürzungen in der Entwicklungshilfe. Sie nehmen so viel Geld in die Hand und trauen sich nicht an eine Strukturreform ran. Nicht bei der Pflege, nicht bei der Arbeit, nicht bei der Rente, nicht in der Industrie. Sie wollen sogar Rentner länger arbeiten lassen, und Sie sehen zu, wie täglich Werke schließen. Überall, wo es für die Menschen zählt, plustern Sie sich hier auf, außenpolitisch. Friedrich Merz ist nicht mal hier, weil er es nicht für nötig hält, hier zuzuhören. Er plustert sich auf, aber an den realen, wichtigen Schaltstellen tut er gar nichts. Und Sie, Herr Klingbeil, sind auch nicht hier. Und Sie stimmen dem Ganzen zu. Jedem einzelnen Lieblingsprojekt der CSU stimmen Sie einfach zu. Aber bei der Stromsteuer, beim Familiennachzug, beim Mindestlohn können Sie nicht den Rücken gerade machen, und auch das ist peinlich.
Ja, also mit Blick auf das, was Schwarz-Rot jetzt am Anfang durchgesetzt hat, muss man sagen, also es ist sehr unionslastig. Ja, die SPD kriegt ihre Dinger nicht durch. Gut, die Mietpreisbremse haben sie bekommen, aber was sonst, ja, fragt man sich. Ja, was sonst? Dafür haben sie Asylstopp, Unternehmenssteuersenkung, Familiennachzugstopp. Das haben sie alles mit durchgewunken.
Und Sie reden heute auch viel von Sicherheit und von Außenpolitik. Und Sie sprechen auch zu Recht von Kriegsverbrechen. Und wieder einmal, Sie schaffen es nicht. Sie reden von den Kriegsverbrechen Putins. Sie schaffen.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil dann in der Generaldebatte abdackeln. Ja, also das ist schon der Debatte im Parlament nicht würdig. Den Slot sollte man sich mal freihalten. Die müssen ja nicht den ganzen Tag da sitzen und sich die ganze Debatte bis abends um 18 Uhr anhören zu von jedem Hinterbänkler, der nochmal was zu irgendeinem Winkelzug aus irgendeinem Ministeriumshaushalt sagen muss, ja. Okay, I get it. Aber Generaldebatte könnte man schon mal machen.
Ist nicht von Völkerrechtsbruch auch in Gaza zu sprechen. Und auch das ist eine Farce. Wir werden international nicht ernst genommen, weil wir das Völkerrecht nicht achten. Und auch das ist die Wahrheit. Und wenn Sie schon über Sicherheit sprechen, dann sprechen Sie über die Sicherheit, die die Familien eben nicht haben, wenn sie Angst haben vor der nächsten Mieterhöhung. Ich habe Mütter in meiner Sozialsprechstunde, die können es sich nämlich nicht leisten, mit ihren Kindern in eine größere Wohnung zu ziehen. Deren Körper ist kaputt von der Pflegearbeit, die sie leisten. Und sie spüren, wenn das Deutschlandticket teurer wird. Sie wissen nicht mal, was es bedeutet, wenn das Deutschlandticket teurer wird, weil sie nach dieser Rede hier in ihre fetten Limousinen steigen und überhaupt nicht wissen, was es im Alltag der Menschen macht, wenn sie 10 Euro mehr bezahlen müssen. Und Frau Weidel, wenn Sie noch einmal von den arbeitenden Menschen sprechen und hier 24.000 Euro an Fraktionszulagen kassieren, dann sollten Sie sich besser mal zurückhalten. Das ist nämlich genauso frech. Sie tun hier gar nichts. Sie kriegen hier einfach Geld dafür, dass Sie hier vorne stehen und hetzen. Und während Sie also für Panzer hunderte Milliarden zur Verfügung haben, gibt es lächerliche 4 Milliarden, umgerechnet einmal Jens Spahn, für den sozialen Wohnungsbau.
Ist sogar nicht mal ein ganzer Jens Spahn, denn 4 Milliarden ist ja allein die Schadensersatzansprüche von den geprellten Lieferanten aus dem Open-House-Verfahren plus Verzugszinsen und Rechtskosten, wenn man auch hinzunimmt, dass 2/3 der Masken, die er beschafft hat, ja schon verschrottet wurden oder bald verschrottet werden müssen, ja, wenn man hinzunimmt, dass er für jede Maske im Open-House-Verfahren viel zu viel bezahlt hat, dass er für die EMX-Masken viel zu viel bezahlt hat, ja, dann, was an Kosten entstanden ist durch Lieferverzüge und dass der Logistiker Fiege, den er selbst ausgewählt hat, überfordert gewesen ist, was entstanden ist durch Rechtskosten oder Beratungskosten durch die Firma EY, die dem lieben Jens Spahn dann mit dem Open-House-Verfahren helfen mussten, weil er überfordert war. Ja, da kommen wir eher in Richtung 10 Milliarden als Richtung 4 Milliarden. Also war vielleicht ein halber Jens Spahn.
Dadurch sinkt keine Miete, dadurch hat niemand weniger Existenzangst. Wir als Linke sagen, echte Sicherheit ist soziale Sicherheit. Sie beginnt mit einem Dach über dem Kopf und sie beginnt für ein Dach über den Kopf für alle Menschen. Wir fordern deshalb einen echten Mietendeckel, der Menschen schützt und endlich bezahlbare Mieten sichert. Und echte Sozialpolitik ist auch das beste Mittel gegen Rechts. Aber Sie wollen ja schon wieder die Brandmauer einreißen. Sie werden schon wieder Mehrheiten riskieren und lieber die Blauen tolerieren als die Institutionen hier, den Deutschen Bundestag. Und ja, es hätte ja fast geklappt mit dem Sondervermögen, wären endlich Investitionen noch in den Kommunen angekommen. Aber Sie haben sich anders entschieden, nämlich für Unternehmenssteuersenkung, für Geschenke, für die Superreichen. Es kommt viel zu wenig in den Städten und Dörfern an. 48 Milliarden Steuergeschenke auf einen Schlag, vollkommen unnötig, ohne einen wirtschaftlichen Effekt. Am Ende bleibt von dem Sondervermögen nichts übrig, das Schwimmbad bleibt zu, im ländlichen Raum fährt kein Bus mehr. Fragen Sie jeden Bürgermeister, auch Sie, SPD und CDU, fragen Sie jeden Bürgermeister auf Ihrer Partei, ob das reicht. Und er wird Ihnen sagen, es reicht vorne und hinten nicht. Unsere Forderungen sind deshalb klar. Eine Vermögenssteuer, und damit sind auch Millionäre wie Friedrich Merz gemeint, eine Streichung der Mehrwertsteuer auf den Grundbedarf, auf unsere Lebensmittel, ein echter Mietendeckel, Investitionen in die Kommunen und eine Reform der Schuldenbremse. Für die Menschen, die in diesem Land jeden Tag das Land am Laufen halten. Für diejenigen, die morgens früh aufstehen und trotzdem müde ins Bett fallen, weil sie nicht über die Runden kommen. Für Familien, Rentnerinnen und Alleinerziehende. Alle, die zwar unterschiedlich aussehen, aber die gleichen.
Ja, also, das war die Rede von der linken Vorsitzenden Ines Schwertner zum Bundeshaushalt. Ganz interessant als Vorbereitung auf das Interview mit ihr. Und sie legt den Finger in die Wunde, dass der Haushalt nämlich ein unsozialer Haushalt ist, dass die Steuersenkungen vor allem den oberen 10%, zum Großteil sogar dem oberen 1% zugutekommen. Das hat auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in der Anhörung im Bundestag zu diesem Gesetz errechnet, nämlich Stefan Bach, der ist nämlich genau zu dem Ergebnis gekommen. 2/3 gehen ganz nach oben. Warum? Weil Unternehmen der Unternehmensbesitz noch mal konzentrierter ist als Geldbesitz oder Immobilienbesitz. Ja? Also die reichsten 1,5% besitzen irgendwie 70-80% aller Unternehmen. Das ist wirklich krass. Kein Wunder also, dass Steuersenkungen, die den Unternehmen mehr gewinnen lassen, also auch diejenigen mit hohen Einkommen bevorteilen. Ja. Insgesamt, gehen wir mal weiter, läuft es mit der Konjunktur nicht so richtig dolle. Zwar steigen so ein bisschen die Stimmungsbarometer, aber wirklich mehr Aufträge, wirklich mehr Konsum, wirklich mehr Umsatz, das gibt es bisher nicht, außer in ausgewählten Branchen. Deutsche Banken kämpfen da mit einem deutlichen Anstieg an faulen Krediten. Im europäischen Vergleich hat Deutschland da den höchsten Anstieg. Fast ein Viertel mehr ausfallgefährdete Kredite als ein Jahr zuvor standen hierzulande in den Bilanzen für 2024, wie eine Analyse des Beratungsunternehmens BearingPoint ergab. Im Schnitt der 163 Untersuchungen Geldhäuser lag in Europa der Zuwachs bei 1,1%. Hauptursachen für den sprunghaften Anstieg in Deutschland seien die stark gestiegene Anzahl Unternehmensinsolvenzen sowie die massiven Wertverluste und steigenden Kreditausfälle im gewerblichen Immobiliensektor. Ja, soweit so erwartbar. Dann gibt es Streit in der Regierung zu den geplanten Reform- oder vereinbarten Reformplänen zur Schuldenbremse. Warum das? Nun, es soll eine Kommission gegründet werden, aber der Vorschlag der SPD ist jetzt, wir machen eine Kommission mit 15 Leuten, da kommen 5 Wissenschaftler rein, die die SPD will, 5 Wissenschaftler rein, die die Union will, dann gibt es für die Grünen und die Linken einen Posten, den die besetzen dürfen und dann nochmal on top 3 sogenannte Elder Statesmen, von denen die Union 2 und die SPD einberufen soll. Dabei soll es sich zum Beispiel um ehemalige Politiker, zum Beispiel führende Minister, frühere Ministerpräsidenten handeln. Ja, die Union sagt, Moment, wir sind doch der viel größere Partner, warum müssen wir denn bitte, warum dürfen wir nur 5 Wissenschaftler, so viele wie die SPD berufen? Das kann nicht sein. Und bei der Union ist ja die Angst groß, dass aus dieser Kommission wirklich etwas herauskommt, nämlich eine wirkliche Reform der Schuldenbremse. Deshalb machen sie deshalb Streit und wollen wahrscheinlich eine größere Repräsentanz in diesem Gremium. Dann gab es noch diese Meldung hier, ganz spannend. Der norwegische Staatsfonds, der maßgeblich eben aus Norwegens Öleinnahmen gespeist wird, der prüft jetzt Investitionen in die deutschen Straßennetze, insbesondere in das große Nord-Süd-Übertragungsnetz von TenneT, was ja bisher der Niederlande gehört, was Robert Habeck, als er Wirtschaftsminister war, ja kaufen wollte, also den Bund zum Eigentümer machen wollte, weil Stromnetze eben das wirklich Rückgrat der Energiewende und vor allem der Elektrifizierung der Wirtschaft werden. Das hat sich dann zerschlagen, weil das mit Christian Lindner nicht zu machen war, obwohl der Kauf solcher Netze, ne? Also wenn der Deutsche Bund jetzt sagen würde, wir kaufen jetzt TenneT, dann würde das so eine Schuldenbremse vorbeigehen, weil das ja eine finanzielle Transaktion wäre. Erst die dann wiederkehrend nötigen Investitionen in die Stromnetze würden den Bundeshaushalt belasten. Da braucht es große Milliardeninvestitionen, damit diese Stromnetze auf Vordermann gebracht werden. Deswegen will die Niederlande auch da neues Geld reinbringen, indem sie zum Beispiel neue Anteilseigner mit aufnimmt bzw. Anteile verkauft, dass jetzt der norwegische Staatsfonds da dann einsteigt. Um da Rendite mitzumachen, ist natürlich auch komplett gegen die eigentliche Idee, dass ein solches Stromnetz eben nicht dafür da ist, damit irgendwelche Fonds da einsteigen und da Kohle rausholen, sondern eigentlich ja als Rückgrat der Wirtschaft, Rückgrat der Energiewende, das Gemeinwohl, das öffentliche Interesse viel größer ist als das private betriebswirtschaftliche. Aber das kennen wir ja schon vielen anderen Sachen. Mal schauen, was daraus wird. Verkehrsminister der Union, Schnieder, der hat sich geäußert zu einem Tempolimit und sich, ja, wie zu erwarten, war dagegen ausgesprochen mit einem lustigen Argument. nämlich dass die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen nicht einmal 115 Stundenkilometer betrage. Es gäbe ja auch bereits vielfach Geschwindigkeitsbegrenzungen, hinzu kämen Baustellen und Staus. Man kann in Deutschland nur auf wenigen Strecken wirklich schnell fahren. Daher halte ich ein generelles Tempolimit auf Autobahnen für überflüssig. Er sieht auch keinen Sinn in Fahrtests für Senioren und Senioren, denn die würden kein besonderes Risiko für den Verkehr darstellen. Ja, also mit der Durchschnittsgeschwindigkeit zu argumentieren, macht nun wirklich keinen Sinn. Denn es geht ja nicht um den Durchschnitt. Jeder weiß, wenn man schneller fährt, verbraucht man mehr. Ist das klimaschädlicher? Ist das gefährlicher? Sind die Unfälle übrigens exponentiell schlimmer? Ja, mit 100 gegen einen Baum zu fahren ist nicht doppelt so schlimm, wie mit 50 irgendwo gegen zu fahren, sondern mehr als doppelt so schlimm. Das ist ein exponentieller Zusammenhang. Entsprechend verhält sich das, wenn man mit 100, 150 oder 200 in einen Unfall verwickelt ist. So, die Emissionen, wissen wir alle, sind deutlich größer, vor allem, ja, wenn es da mal wieder 2 Kilometer gibt, wo man ballern kann, wo man frei fahren kann und dann wieder runter muss. So, dann ist dieses Hochballern zwischendurch, ja, kostet unnötig Emissionen. Ich meine, die Studienlage, die Berechnungen dazu sind klar, haben wir vom Umweltbundesamt häufig gehört, wie viel CO2 damit einzusparen ist. Es ist hier einfach die Union, die sagt, wir stehen an der Seite der Autofahrer, in Anführungszeichen, und Klientelpolitik. Dann gab es noch eine bittere Nachricht. Deutschlandticket verliert nach Preiserhöhung 1 Million Abos. Heißt es nämlich, das ist eine Studie, die neu rausgekommen ist, und zwar vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn. Laut einer Studie nutzen weniger Menschen das Deutschlandticket. Nach der Preiserhöhung zum Jahreswechsel brach die Zahl der Nutzer um mehr als 1 Million ein. Zum Jahreswechsel stieg der Preis von 49 auf 58 Euro. Das hat ja auch eben die linken Chefin Ines Schwertner nochmal betont. Laut der Studie sank die Nutzerzahl dadurch im Januar auf 13,4 Millionen, im Dezember seien es noch 14,5 Millionen gewesen. Es habe natürlich immer wieder saisonale Rückgänge bei monatlich kündbarem Deutschlandticket gegeben, heißt es. Laut der Studie sind jedoch nur mehr als die Hälfte des Rückgangs und damit rund 430.000 Tickets auf die Preiserhöhung zurückzuführen. Bestätigt sich das durch die bisher noch nicht vorliegenden endgültigen Verkaufszahlen, wäre das allerdings immer noch besser als erwartet. Prognosen gingen von einem größeren Rückschritt aus, bliblablub. So, also, wir lernen, wenn das Deutschlandticket teurer wird, ja, und hier von 49 auf 58, dann verliert man Kunden. Die CDU glaubt ja eigentlich fest an die Marktwirtschaft, und die Marktwirtschaft sendet uns hier ein Signal, nämlich, dass der Preis zu teuer ist, nämlich, weil er dann Kunden verliert. Eigentlich wollen wir aber eine maximale Anzahl an Kunden, weil dann fahren mehr Leute Bus und Bahn und U- und S-Bahn. Das ist gut fürs Klima, das ist gut für den restlichen Verkehr, das sorgt auch dafür, dass Menschen mit kleinen Einkommen mobil sein können. Etliche gesellschaftliche, ökologische, wirtschaftliche sogar Vorteile. Macht man den Preis zu hoch, verliert man Kunden. Was ist also die Schlussfolgerung? Eigentlich, man muss den Preis senken, um wieder neue Kunden zu gewinnen, um mehr Kunden zu gewinnen, um diese ganzen Vorteile, die ganzen Ziele, die ich gerade erwähnt habe, zu erreichen. Stattdessen sagt aber Verkehrsminister Schnieder, nee, Preissenkung, das kommt gar nicht in Tüte. Wir sollten das Deutschlandticket an die Inflation koppeln, also, dass es jährlich steigt, ja, jedes Jahr teurer wird. Er geht also genau in die andere Richtung, die eigentlich der Markt uns signalisiert, wenn man möglichst viele Kunden haben will. So sollte man es nicht machen. Eine groteske, falsche Entscheidung. Und das sieht man ja ganz offensichtlich an diesen Abozahlen. Das sind eigentlich diese zwei, ne? Deutschlandticket verliert nach Preiserhöhung 1 Million Abos und Verkehrsminister will Preis an Inflation koppeln. Das sind eigentlich zwei Schlagzeilen, die nicht zueinander passen. Und die kamen einfach innerhalb von 2 Tagen in Folge, ja, am 2.7. und am 4.7. Man fragt sich, ja, werden einfach die Marktsignale in der Union nicht ernst genommen? Schauen wir in die USA. Da hat Donald Trump die Zollfrist für die Europäische Union verlängert und erneut gedroht. Eigentlich sollten ja am 9. oder 8.7. die neuen Zölle in Kraft treten. Donald Trump hat aber, weil die Verhandlungen andauern, die Frist verlängert auf den 1. August und ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Die Verhandlungen gehen also derweil weiter. Die EU hat es eben gleich getan und die eigentlich angekündigten Gegenzölle auch auf den 1. August geschoben, sodass jetzt beide Seiten mit Drohungen ab dem 1.8. am Verhandlungstisch sitzen. Die Nervosität ist groß, denn Donald Trump hat nochmal angekündigt, dass er ab dem 1. August Waren aus der EU und Mexiko mit einem Einfuhrzoll von jeweils 30% belegen will. So geht es aus den Briefen hervor, die er auf Truth Social, also seiner eigenen Medienplattform, geteilt hat. Die USA seien entschlossen, mit einem, Zitat, ausgewogeneren und faireren Handel voranzugehen. So schreibt Trump in einem Brief an die EU, adressiert an Ursula von der Leyen. Seine Regierung sei zum Entschluss gekommen, sich aus dem Handelsdefizit der EU lösen zu müssen. 30% Zoll lägen immer noch weit unter dem, was eigentlich nötig wäre, um das Handelsdefizit auszugleichen. Und gleichzeitig drohte Trump, den Zoll weiter zu erhöhen, sollte die EU Gegenzölle erheben. Das sei notwendig, um die jahrelangen Handelsdefizite zu korrigieren. Ja, bisher erheben die USA 10% auf alle Waren aus der EU, beziehungsweise 25% auf Autos und 50% auf Stahl und Aluminium. Diese Zölle auf besondere Warengruppen seien der US-Regierung zufolge von den neuen allgemeinen Zöllen nicht betroffen und sollen in der jetzigen Höhe bestehen bleiben. Ja, die Verhandlungen laufen also weiter. Friedrich Merz hat im Sommerinterview nochmal gesagt, dass er auch nochmal mit Trump dazu telefoniert habe. Der Druck ist groß, denn also wenn hier der Export in die USA stottert, dann hat die deutsche Industrie ein Problem. In kein anderes Land verkauft die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie, nämlich mehr Waren als in die USA, und 30% Preisnachteil im Vergleich zu anderen Ländern, das ist ziemlich happig. Gleichzeitig sehen wir, dass die Exporte jetzt schon eingebrochen sind. Die deutsche Außenwirtschaft leidet unter der Zollungewissheit auf ihrem wichtigsten Exportmarkt. Die Ausfuhren in die USA brachen im Mai um 7,7% gegenüber April ein, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Warenwert betrug 12,1 Milliarden Euro. Das war der niedrigste Wert seit März 2022. Jetzt drehen sich, muss man dazu wissen, die Vorzieheffekte des ersten Quartals in ihr Gegenteil um, erklärt zum Beispiel Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. US-Unternehmen ließen sich von deutschen Unternehmen in den ersten 3 Monaten des Jahres deutlich mehr Waren liefern, bevor Zölle in Kraft treten. Wie das Geschäft mit den Vereinigten Staaten weitergeht, hängt jetzt von Donald Trump ab. Zwar verlängerte der US-Präsident am Montag die Verhandlungsfrist, aber bisher blieben die Handelsgespräche mit EU-Vertretern ohne greifbare Ergebnisse. Ja, also US-Unternehmen wollten dem zuvorkommen, haben erstmal mehr eingekauft, mehr hier bestellt. Jetzt sind sie quasi, haben sie ihre Lager ein bisschen voller gepackt und warten erstmal ab. Entsprechend das Plus aus dem ersten Quartal wird jetzt gespiegelt durch ein Minus in diesem Quartal. Was Donald Trump sich von diesen ganzen Zöllen aber verspricht, widerlegt eine Studie, eine Umfrage, besser gesagt, unter 1000 Vorständen und Geschäftsführern deutscher Unternehmen. Und zwar wurden die gefragt, wie es denn aus deren Sicht wirkt, wenn die Donald Trump seine Zölle erhöht und ob sie dann überlegen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Und da gibt es ein klares Statement. Also für deutsche Firmen ist die unstete US-Politik ein Unsicherheitsfaktor, der sie nicht dazu bewegt, in die USA mehr zu investieren. Kein Unternehmen investiert allein wegen möglicher Zölle in neue US-Standorte, sagt zum Beispiel Ralf Sauter, Partner bei der Beratungsgesellschaft Horvath, die jedes Jahr die Umfrage organisiert. Bis ein neuer Standort in Betrieb ist, kann die Lage in den USA schon wieder ganz anders aussehen. Der Trend denkt sich auch mit ersten offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Die Direktinvestitionen deutscher Firmen in den USA waren demnach im Frühjahr 2025 so niedrig wie nie zuvor. Ja, ich hatte das hier schon mehrmals gesagt, also gerade, dass Trump sich verspricht, dass deutsche Autobauer US-Autobauer werden, wegen der Zölle, ist unrealistisch, denn so eine Automobilproduktion aufzubauen, ja, dauert Jahre. Unter Umständen müssen die aber damit rechnen, dass die Zölle in 3 Jahren, je nachdem, wie lange wir noch mit Donald Trump auszuharren haben, wieder zurückgenommen werden und sich dann die ganze Kalkulation verändert und eben nicht mehr rechnet. Also ist damit nicht zu planen. Außerdem hat Donald Trump ja ein großes Steuergesetz durchgebracht. Big Beautiful Bill heißt das. Das wird allerdings die Ungleichheit in den USA massiv verschärfen, wie Daten zeigen. Also mit dem Gesetz, das am Donnerstag auch im Kongress eine Mehrheit gefunden hat, werden die Steuersenkungen, die Trump in seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, dauerhaft verlängert. Es geht also um niedrigere Einkommenssteuersätze für Besserverdiener. Es geht um geringere Unternehmenssteuern für Firmen, die in den USA produzieren. Außerdem sollen Steuern auf Trinkgelder und Überstunden wegfallen. Ein großes Wahlkampfversprechen von Donald Trump. Trump behauptet deshalb auch, dass Geringverdiener davon profitieren, also weil sie zum Beispiel in der Gastro arbeiten zu niedrigen Löhnen und dann das Trinkgeld steuerfrei bekämen. Aber es gibt jetzt Berechnungen von Mitte Juni, die eben mal zeigen, wie die Steuersenkungen wirklich wirken, und das sieht man hier an der Grafik. Also die geschätzte durchschnittliche Entlastung in 10 Jahren nach Einkommensgruppen, und hier sieht man, dass die reichsten 10% deutlich mehr profitieren als alle anderen relativ zu ihrem Einkommen, und die ärmsten 10% darunter sogar leiden. Durch die Steuersenkungen entgehen dem Staat Einnahmen in Milliardenhöhe. Außerdem will Trump zusätzliche Milliarden für Verteidigung und Grenzschutz ausgeben, um beides zu finanzieren. Plant er an anderer Stelle drastische Einschnitte, die vor allem zulasten der ärmsten 10% der Bevölkerung gehen. Die Kürzungen treffen unter anderem Medicaid, die Krankenversicherung für einkommensschwache Menschen. Das Congressional Budget Office, CBO, schätzte Anfang Juni, dass durch den Big Beautiful Bill 10,9 Millionen Menschen ihren Versicherungsschutz verlieren könnten. Auch bei den sogenannten Food Stamps wird drastisch gekürzt. 42 Millionen Menschen erhalten diese Lebensmittelmarken, weil ihr geringes Einkommen nicht ausreicht. Zudem sollen unter anderem Steueranreize für Elektroautos wegfallen. Und bei den Ausgabenkürzungen sieht man nochmal, wen die jetzt treffen. Vor allem die ärmsten 10%, ja, also die Steuersenkungen, ja, die kommen ganz oben zugute, und die Ausgabenkürzungen, die treffen diejenigen ganz unten. Ja, etwas, was man sich nicht abgucken sollte, liebe schwarz-rote Regierung, ja, denn so ähnlich geht es ja im Bundeshaushalt auch zu. Unternehmenssteuersenkungen gepaart mit Sozialkürzungen, das ist keine gute Idee. Und darum ging es im weitesten Sinne auch in dem Interview, was der liebe Thilo geführt hat mit Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident. Da ging es nämlich auch um den Sozialstaat, und da hören wir mal rein.
Wir müssen es eben in Bereichen, wo Geld ausgegeben wird, wo wir das Gefühl haben, oder nicht das Gefühl, aber wo wir den Beleg haben, dass Menschen Geld bekommen, obwohl sie etwas leisten können. Also ich denke, die Veränderungen beim Bürgergeld sind aus meiner Sicht richtig vereinbart und müssen jetzt auch kommen.
Okay, also treten wir bitte auf die Schwächsten, anstatt mal mit den Stärksten zu reden.
Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die etwas leisten, das auch leisten müssen. Und diejenigen, die wirklich in Not sind, auch Unterstützung bekommen.
Ja,
aber den zweiten Kaffee.
Wir haben ja über Vermögen geredet, ja, und nicht über Einkommen. Und da musst du ja nichts leisten. 2/3 des aller Vermögen in Deutschland mittlerweile werden vererbt. Das heißt, du hast einfach per se nichts dafür geleistet, sondern einfach bei der Spermalotterie Glück gehabt. Was ist mit denen, die für ihr Geld nichts leisten müssen? Das ist doch quasi auch für einen Liberalen wie dich. Das muss doch per se ungerecht sein.
Was passiert
denn
mit dem, was ist das für Vermögen? Was ist das?
Das geerbtes ist, Vermögen.
Ja, aber es ist auch in aller Regel. Ich meine, es gibt die Leute mit dem Ferrari oder wie heißen die teuren Fahrzeuge da und mit dem Haus auf Mallorca, aber im Kern ist es in aller Regel das Eigentum, was in einem Unternehmen drin ist. Und wenn man das anfängt zu besteuern, dann führt es dazu, dass Unternehmen verkauft werden müssen, zerschlagen werden müssen und ähnliches. Diese Diskussion haben wir so oft geführt und eigentlich auch ausdiskutiert.
Sie ist noch nicht ausdiskutiert, sie ist noch nicht zu Ende diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja zum Beispiel, dass die großen Privilegien bei der Erbschaftssteuer für Vermögen sogar verfassungswidrig sind, beziehungsweise gewesen sind. Dann gab es dazu eine Anpassung. So, ob die jetzt rechtmäßig ist, ja, möchte ich mal bezweifeln. Und also, da gibt es ja absurde Regeln, zum Beispiel diese Verschuldungsbedarfsprüfung, die eingeführt wurde, die, wie die Ungleichheitsforscherin Martina Lunatas neulich im Interview bei Jung und Naiv bei Thilo Jung erklärt hat, zum Beispiel im Fall von Matthias Döpfner, ja, genutzt wurde, in anderen vielen Fällen genutzt wurde und dafür sorgt, dass eben extrem große Erbschaften von Betriebsvermögen eben nicht besteuert werden. Wir haben diese Zahl, dass Erbschaften von über 20 Millionen im Schnitt mit 2,2% besteuert werden, aber Erbschaften von unter 20 Millionen mit 9, noch was Prozent, ja, also eigentlich anders als die Erbschaftssteuer angelegt ist, denn sie soll ja ein progressiver Steuersatz sein. Je mehr man, je größer die Erbschaft, desto höher der Steuersatz. Wir sehen also de facto das Gegenteil. Und dazu kommt, ja, selbst wenn man jetzt bei der Erbschaftssteuer so nachschärft, dass es Erben gibt, die ihr das Unternehmen dann sagen, ich will das nicht weiterlaufen lassen, trotz Stundungsregeln, trotz dass ich vielleicht 20 Jahre aus meinen Gewinnen, die ich mit dem Unternehmen erwirtschafte, jedes Jahr etwas abgebe, um das abzuzahlen. Ich will das sofort verkaufen. Ja. Dann geht es denen erstens trotzdem noch besser als denjenigen, die nichts erben, denn die kriegen ja Geld für diese Firma. Und die haben auch, nachdem sie Steuern gezahlt haben, noch mehr als alle anderen. Zweitens ist die Firma und sind die Arbeitsplätze ja dann nicht weg, weil wenn man das verkauft, dann kauft es ja jemand anderes, der das weiterführen kann. Und drittens ist diese Idee, die sehr illiberal, dass Nachfolger aus der eigenen Familie per se immer die besseren Unternehmer, die besseren Entscheidungen für die Unternehmen treffen, als Externe, die sagen, ich gebe für das Unternehmen, das zum Verkauf steht, das kaufe ich, dafür gebe ich Geld aus, weil ich an die Geschäftsidee glaube und weil das gut ist, als wären die, die schlechteren Unternehmer, würden schlechtere Entscheidungen treffen, ja, als wäre die Familie per se immer qualifizierter als, in Anführungszeichen, der Markt. Hier haben wir schon wieder das zweite Beispiel jetzt heute, dass die Union scheinbar dem Markt, ja, den sie sonst immer so predigt, nicht vertraut. Die
Lösung führt nicht dadurch, dass man Leuten noch etwas wegnimmt, sondern dafür, dass dieses Land wächst. Und mehr produziert. Und wenn es mehr produziert und wenn hier mehr Menschen an Arbeit sind und wenn die Löhne höher sind, dann werden auch mehr Steuern bezahlt und dann können wir uns die Dinge leisten.
Jetzt hatten wir passenderweise gerade die führende Ungleichheitsforscherin Martina Lunatas hier zu Gast letztens. Und die hat mal aufgezeigt, wir hatten ja bis 97 die Vermögensteuer, wo auch Betriebe unter anderem Vermögensteuer bezahlen mussten. Und es gibt nachweislich keinen einzigen Fall, wo irgendein Betrieb, weil er Vermögensteuer zahlen musste, pleite gegangen ist oder sogar Arbeitsplätze abbauen musste. Das ist eine Propaganda der Reichen und Wirtschaftslobbys, euch Politikern zu sagen, ja, wenn wir jetzt hier Vermögensteuer wieder haben, dann kostet das aber Arbeitsplätze. Und jetzt reproduzierst du das, das wundert mich.
Also ich finde, wer...
Hast du in der Geschichte nicht aufgepasst?
Wer ein wenig mit offenen Augen durch dieses Land geht, Bundesrepublik Deutschland, wird feststellen, es ist gerade nicht in dem besten Zustand. Wir sind nicht das Land, in dem richtig groß investiert wird, in dem richtig viel boomt, sondern wir haben in den letzten 12 Monaten 100.000 Industriearbeitsplätze verloren.
Ja.
Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Land attraktiv wird, wieder wettbewerbsfähig wird.
Ja, aber das ist aber was anderes als jetzt über die und Verantwortung der Reichen.
Dazu,
also ist vielleicht dieses Land in keinem guten Zustand, weil unsere Reichen zu wenig Geld in den Sozialstaat zahlen. Das hängt
damit zusammen, dass wir wie Gulliver, kennt man Gulliver noch? Dieser Riese, der um die Welt reist und alle möglichen Erfahrungen macht.
War der nicht auf einer Insel mit ganz kleinen Menschen?
Ja, wie hießen die noch? Das darf man nicht mehr sagen, glaube ich, heutzutage, nicht?
Weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall lag er da, richtig, auf der Insel, festgeschnürt mit vielen kleinen Schnüren. Mhm. So ist Deutschland derzeit. Und jetzt brauchen wir jemanden, der diese Schnüre zerschlägt, dass sich dieses Land wieder befreit. Und nicht weitere Schnüre dazu macht. Und deswegen noch einmal, ich finde sehr, dass wir diese...
Ja, jetzt tut er natürlich so, als wäre eine irgendwie schärfere Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer wären zusätzliche Schnüre. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Schnüre, die die deutsche Wirtschaft zurückhalten, sind ja vor allem, dass in den letzten 30 Jahren zu wenig investiert wurde, dass die Infrastruktur marode ist, ja, dass man sich auf die Bahn nicht verlassen kann, dass viel zu wenig Güterverkehr über die Bahnschienen abgewickelt werden kann, dass Telefonnetze, Internetnetze, Stromnetze, ja, dass das alles nicht so tippitoppi ausgebaut ist, wie es sein könnte. Und hätte man bei den strengen Schuldenregeln, die wir uns gegeben haben, mehr Einnahmen bei den Bundesländern, die viele solcher Infrastrukturinvestitionen oder Kommunen, die viele solcher Infrastrukturinvestitionen leisten, dann ja, würden viele Schnüre sogar gelöst werden.
Pflegeversicherungsreform machen sollen, dass wir andere Dinge...
Oder wenn man die Reichen mehr besteuert und dafür die Armen weniger besteuert, die jeden Euro, den sie bekommen, auch wieder in die Geschäfte tragen, dort für Umsatz sorgen, ja, dafür würde man auch die Wirtschaft mit ankurbeln und sogar ganz unabhängig von Donald Trump, denn Wettbewerbsfähigkeit, ja, wie er hier sagt, hat ja nichts mit Binnenwirtschaft zu tun. Wettbewerbsfähigkeit ist ja nur, deutsche Produkte sollen im Vergleich zu anderen Produkten günstiger sein, bei gegebener Qualität. Das meint immer Wettbewerbsfähigkeit. Die ganze Welt, muss man vielleicht mal dazu sagen, kann gar nicht wettbewerbsfähiger werden. Ja, Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Deutschland kann wettbewerbsfähiger sein als Frankreich, aber nicht die ganze Welt kann wettbewerbsfähiger werden. Ja, so genauso wie im Fußball nicht jede Mannschaft gewinnen kann. Was der eine an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt, verliert spiegelbildlich der andere, das andere Land an Wettbewerbsfähigkeit. Und da geht es nur darum, ja, Marktanteile auf den internationalen Märkten zu gewinnen. Wir merken aber gerade, Donald Trump, ja, spielt irgendwie Wild West in Sachen Handelspolitik, macht, was er will, völlig unberechenbar. In so einem Zustand die Binnenwirtschaft zu vernachlässigen mit niedrigeren Reallöhnen, ja, mit versprochenen Steuersenkungen, zum Beispiel Stromsteuer, die dann nicht kommen, mit Kürzungen beim Sozialstaat, stattdessen alles auf Wettbewerbsfähigkeit und Außenhandel zu setzen, ist naiv.
Auch tun müssen, gerade für den ländlichen Raum, dass wir diese Schere zwischen Arm und Alt zusammenkriegen. Ja. All das, was ich gemacht habe in meiner Zeit im Bundestag, war Bildungspolitik. Es ging genau um diese Fragen und ich finde, wir haben sehr viele gute Dinge in diesem Bereich getan, die konnten wir uns aber damals leisten. Und wir haben sie nicht auf Pump bezahlt, sondern wir haben sie aus Wirtschaftskraft bezahlt. Ja. Es muss doch möglich sein, dass dieses Land wieder wirtschaftlich stark wird. Was ist denn hier los? Ja, dass wir so hasenfüßig sind und sagen, das ist alles furchtbar und jetzt müssen wir nochmal irgendwie Erbschaftssteuer einführen, Vermögensteuer und so. Nein, wir müssen mal hier wieder die Arme hochkrempeln und los geht's. Ein bisschen gutes Beispiel, das ist schon mal angefangen.
Ja, aber wie gesagt, ich rede über Menschen, die gar nicht arbeiten. Die sind aber nur reich, weil sie geerbt haben.
Ja, wie viel sind das?
2/3 aller Vermögen in Deutschland mittlerweile.
Ja, das ist doch, Leute, ist doch der Wahnsinn. Nochmal, das ist
900.000 Privatiers, die nur von ihrem Vermögen leben.
Doch, das ist doch eine Neiddiskussion. Den nimmt man einmal etwas weg. Und damit schafft man so viel auch wieder an Verunsicherung und allen. Diese Diskussion haben wir alle geführt.
Also ehrlicherweise glaube ich, die Verunsicherung dadurch, dass die öffentliche Infrastruktur so verrottend lassen wurde, ist größer als die Verunsicherung durch die Erbschaftssteuer.
Neid ist ja echt, also ist ja Quatsch.
Nee, ist klar.
Was hat das mit Neid zu tun, wenn ich mich einfach an unser Grundgesetz halte?
Im Grundgesetz steht auch die Eigentumsgarantie. So leicht kann man es sich jetzt auch nicht machen.
Da steht Eigentum verpflichtet.
Noch einmal, man kann über solche Dinge alle sprechen. Das ist alles die total legitim. Ja, ich habe dir meine Meinung dazu gesagt.
Ich glaube,
die Lösung geht über einen anderen Weg.
Michael Kretschmer hat gesagt, die Probleme aus der Welt schaffen, die aus Sicht der Bevölkerung die drängsten Sorgen sind. Jetzt sind die drängsten Sorgen unter anderem die Ungleichheit.
Ja.
Und dass, dann gibt es dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.
Moment.
Und das ist total spannend.
Du hast jetzt noch nicht eine einzige Maßnahme gesagt, wie die Ungleichheit in Deutschland,
doch, die Schere, wie die geringer
wird. Die ganze Zeit darüber.
Nehmen wir es ganz einfach.
Die These ist, Ungleichheit, wir wollen sie verkleinern, gut. Wir wollen sie abschaffen.
Ja.
Da gibt es verschiedene Ansätze. Da gibt es den Ansatz der ganz Linken, die sagen Vermögensteuer und Erbschaftssteuer und was weiß ich.
Gib mir deinen Ansatz.
Und mein Ansatz ist, dafür zu sorgen, dass dieses Land wirtschaftlich stark ist, dass es wächst. Und dann werden wir mit Steuereinnahmen und Ähnlichem die Kraft dafür haben, diese Probleme zu lösen.
Jetzt sind in den letzten 28 Jahren, seitdem die Vermögensteuer ausgesetzt wurde. Das Wirtschaftswachstum hat sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren, also die Wirtschaft, um 50% laut BIP gestiegen. Die Reichen sind sogar um 100% teurer.
Kannst du auch aufhören mit den Reichen? Ist das irgendwie ein Fetisch oder was? Es geht doch um die Frage, wie man die...
Er fühlt sich angegriffen, ganz offensichtlich, ja, und ist ganz unangenehm, über Reichtum zu sprechen, über Armut zu sprechen, ja, und auf Arme im Bürgergeld oder wenn die draufzutreten, ist ja kein Problem, ja, aber wenn jemand über den Reichtum spricht, über den wir übrigens ja gar nichts wissen, ne, über die Bürgergeldbezieher, da wissen wir alles, ja, die müssen also alles darlegen, was sie besitzen, wenn sie zu viel besitzen, kriegen sie kein Bürgergeld, ja, aber wir haben zum Beispiel statistisch nicht erfasst, wie groß eigentlich der Reichtum oben ist, weil es ja keine Vermögensteuer mehr gibt, weil die Erbschaftssteuer häufig umgangen wird. Also, ja, Nobody knows, was die ganz Superreichen da oben wirklich so besitzen.
Wetter. Der Wettergott, hoffentlich nur das. Ja. Wie wir die Herausforderung lösen, dass Menschen, die aus nicht privilegierten Haushalten kommen, gleiche Chancen haben, wie die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht. Da würde ich mal behaupten, diese Schere ist übrigens in den letzten 10, 20 Jahren zusammengegangen.
Aber deine Antwort gerade
auch. Wenn man sich Löhne anschaut und mit den Medianen des Lohns anschaut, ist es genau der Fall gewesen. Wir sind also auf einem richtigen Weg. Wenn wir ihn.
Der Medianlohn, ja, ist ja der mittlere Lohn. Der sagt ja genau nichts über unten und oben. Ja? Dafür müsste man sich die Einkommen der ganz oben und die Einkommen der ganz unten angucken und nicht eben den Median, ja, und auch nicht den Durchschnitt, der sagt noch viel weniger darüber aus. Und wenn man sich das mal anguckt, ja, die Grafik kann ich ja mal kurz raussuchen, dann sehen wir hier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Entwicklung der verfügbaren Haushaltseinkommen nach Dezilen. Und wer hätte das gedacht, ja, im Vergleich zu 2000 haben die unteren 10%, ja, sogar 2% weniger verfügbares Haushaltseinkommen als 2000. Die oberen 10% haben aber 40% mehr. Und wenn man das hier durchgeht, ja, die Einkommen sind umso stärker gestiegen, je höher man quasi in der Einkommensleiter stand. Also die mit den höchsten Löhnen hatten auch die höchsten Zuwächse, ja. Prozentual, relativ. Hier unten haben wir das zweite Ziel, also die 10-20% Ärmsten, die haben nur 6% mehr als im Jahr 2000. Ganz offensichtlich ist das, was Michael Kretschmer da also behauptet, von den Löhnen falsch, und das mit Medianlohn zu argumentieren, ist ohnehin ein intellektuelles Armutszeugnis.
Weg weitergehen wollen, wenn wir solche Herausforderungen wie bei der Pflege klären wollen, dann wäre mein Weg, dafür zu sorgen, dass wir mehr Power bekommen.
Schön. Aber die Frage war ja, wie wir das.
Mehr Power, mehr Wirtschaftswachstum, ja, zum Beispiel durch Unternehmenssteuersenkungen. Das wäre ja genau das, was Michael Kretschmer will. Jetzt haben wir aber gehört, 48 Milliarden Euro Steuersenkung bringen nur 16 Milliarden Investitionen und nur 29 Milliarden mehr Wirtschaftsleistung. Es versickert also zwei Drittel, ja, im ersten Ansatz, nämlich den Unternehmen 48 Milliarden mehr zu lassen, zwei Drittel versickern, ein Drittel wird investiert. Das sorgt dann mit den Multiplikatoren für 29 Milliarden mehr Wirtschaftswachstum. Dadurch, durch diese 29 Milliarden, das wäre jetzt ja die Theorie von Michael Kretschmer und ist auch die Theorie ja von Karl Lauterbach, die er bei Maischberger wiedergegeben hat. Also, wenn man die Unternehmenssteuern senkt, dann wächst die Wirtschaft, dann hat man mehr Geld und dann kann man kleine und mittlere Einkommen entlasten. Die 29 Milliarden Euro mehr BIP sorgen aber bei einer Steuerquote von 25% ja nur für ungefähr 7 Milliarden Euro mehr Einnahmen. Man hat 7 Milliarden Euro mehr durch das Wirtschaftswachstum, hat aber vorher 48 verloren. Ja, bleibt also ein Minus von 41. Die Theorie, dass man durch Steuersenkungen dann am Ende mehr in der Kasse hat und das dann für kleine und mittlere Einkommen oder für den Sozialstaat ausgeben kann, geht also vorne und hinten nicht auf. Und das sind Zahlen vom arbeitgebernahen Institut. Nochmal.
Die Schere zwischen Arm und Reich wieder schließen. Deine Antwort war, wir müssen jetzt für Wirtschaftswachstum sorgen. Ja. Die Wissenschaft sagt, davon profitiert dann insbesondere die Reichen, was dazu führt, dass die Schere immer größer wird.
Ich kann dieser These nicht so richtig folgen, weil wer genau hinschaut, wird feststellen, dass wenn man die Löhne,
du erreichst genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast.
Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Also es gibt ja diese Armutsberichte der Bundesregierung, die regelmäßig vorgelegt werden. Und daran sieht man, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten genau in die richtige Richtung gegangen sind.
Wohnen und Mieten.
Also beim Paritätischen, ja, war die Armutsquote vor 10 Jahren so bei 12-13%. Mittlerweile sind wir bei 16%. Wo genau der Fortschritt sein soll, weiß, glaube ich, nur er.
Da machen die Leute sich auch riesengroße Sorgen.
Natürlich. Und es ist doch ganz klar, für niedrige Mieten muss man Wohnungen bauen. Und ich finde,
Wer soll die bauen?
Na, am besten die Privatwirtschaft.
Und wenn die es nicht machen, so wie jetzt?
Ja, warum? Dann muss man als erstes die Frage stellen, warum macht sie es nicht? So, und dann kommt man zu einem ganz einfachen Punkt, der ist wieder Gulliver und seine vielen Seile. Wir haben Kriterien an den Wohnungsbau gebracht, die das Wohnungsbau so, so teuer macht, dass es sich nicht mehr rechnet, Wohnungen zu bauen, weil zu diesen Mieten niemand Wohnungen mietet.
Ist es zu teuer oder zu wenig profitabel?
Nein, es ist zu teuer.
Die Privatwirtschaft sagt, das ist zu wenig profitabel. Sie wollen mit Wohnen Geld
verdienen.
Nein,
das stimmt nicht. Der Punkt ist der, unter der früheren Bundesregierung sind die Kriterien so angezogen worden, dass man heute 20 bis 25 Euro den Quadratmeter Miete nehmen muss. So, und jetzt frage ich mich, wer soll als Normalverdiener...
Jetzt tut er so, als wäre die Ampel daran schuld, ja, aber Baukostentreiber Nummer 1 war der Ukraine-Krieg, war Russlands Überfall auf die Ukraine. Russland, wozu Michael Kretschmer, ja, wie das Interview auch zeigt, ein, wie soll ich sagen, zweifelhaftes Verhältnis hat, ja, zweifelhafte Ansichten zu hat. Schaut dafür das Interview selbst, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und wo ja die vorherigen 16 Jahre Angela Merkel maßgeblich dafür gesorgt haben, dass wir so abhängig sind von Russlands Gas, ja, dass sie zum Beispiel zugestimmt hat, dass Gazprom den größten Gasspeicher, den wir in Deutschland haben, besitzen darf, ja. Den hat Putin leerlaufen lassen. Das hat uns in der Gaskrise besonders Sorgen gemacht. Und also da jetzt zu sagen, nee, das hat alles nichts damit zu tun, das war alles die Ampel, die die Baukosten so getrieben hat, nee, leider nicht.
Verdienen, da sich diese Miete leisten können. Welche Kommune, welcher Freistaat oder welches Bundesland soll bei 25 Euro das runtersubventionieren auf einen sozialen Wohnungsbau? Deswegen müssen wir da rangehen und die Kriterien für den Wohnungsbau so machen, dass es wieder bezahlbar ist.
Warum sagst du nicht, zu Not bezahlt oder baut dann halt der Staat oder staatliche Genossenschaften?
Der Staat baut zu den gleichen Kosten.
Wo baut der Staat Wohnungen?
Er baut es nicht, er lässt bauen.
Aber warum baut der Staat
nicht? Weil es auch den Staat überfordert. Nochmal, warum muss eine Wohnung 25 Euro den Quadratmeter kosten, wenn es vor...
Weil ihr den Markt den Preis setzen lassen wollt.
Nee, weil der...
Nein?
Nö, weil die Energieeinsparverordnung, die sogenannte NF, das ist ein Regelwerk, was Energieeinsparung regelt in einem Prozentsatz. Ne? Man fängt mit 100 an und wir waren über viele Jahre bei 70%. Wir sind jetzt bei 55. Die alte Bundesregierung wollte 40. Und das sorgt dafür, dass die Kosten für den Wohnungsbau explodieren. Es ist ein leichtes, diese Standards wieder zu verändern und zu vernünftigen Kosten zu kommen. Dann geht das auch wieder. Und da ist es erstmal egal, ob der Staat, die Kommune, ein Privater baut, eine Genossenschaft.
1909. Also erstens spielt er jetzt hier Klimaschutzmaßnahmen dagegen aus und zweitens sind ja erhöhte Energieeffizienzstandards, die er hier meint, langfristig total sinnvoll, ja, weil ich weniger Heizenergie zum Beispiel brauche, wenn das Haus besser gedämmt ist, ja. Was Nebenkosten drückt und den Betrieb günstiger macht, ist vielleicht teurer jetzt am Anfang im Bau, aber rechnet sich eben langfristig.
90 nach der Wende? Gab es dreimal so viele Sozialwohnungen in Deutschland wie heute. Als Angela Merkel Kanzlerin wurde, gab es noch doppelt so viel. Wir waren jetzt gerade bei den drängsten Ängsten der Deutschen. Hat das vielleicht auch einen Grund, dass es zu wenig bezahlbare Sozialwohnungen gibt, die unter eurer Politik jetzt massiv reduziert worden?
Ja, das Prinzip der Sozialwohnung, es funktioniert ja so. Der Staat kauft im Grunde Belegungsrechte für 10, 15 Jahre. Also ich gebe dir Geld, du baust ein Haus und für die nächsten 15 Jahre habe ich das Recht für 6, 7 Euro, was auch immer, die Wohnung als Staat, als Freistaat Sachsen zu vermieten. Mhm. Das mache ich dann für Sozialbedürftige. Mhm. Nach dieser Bindefrist kann derjenige, der das Haus gebaut hat, Zuschuss bekommen hat, das selbst wieder vermieten. Und jetzt hat die alte Bundesregierung ja das Ziel gehabt, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Sie hat etwas mehr als 200.000 geschafft. Und dieses Delta ist halt das, was fehlt und was dafür sorgt, dass es immer weniger Sozialwohnungen gibt. Es ist überhaupt keine Frage. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Aber wenn die Kosten so hoch bleiben, wie das jetzt ist, durch staatlich reglementierte Vorgaben, dann ist es eben...
Die sind die einzigen Kostentreiber also.
Verdammt schwer, mit dem verfügbaren Geld auch soziale Wohnungen dann ausweisen zu können. Also ich finde, wir müssen an die Standards ran, auch an dieser Stelle. Das sind auch Fäden, die am Ende den Gulliver auf den Boden knallen und ihn nicht bewegen lassen. Warum bitte schön für die nächsten Jahre nicht mal zu anderen Standards, zu anderen Kosten den Wohnungsbau haben?
Hm. Aber dass die Mietkosten oder die Mietpreise ein bisschen reguliert werden, findest du auch
das haben wir ja, doof. Haben wir ja Mietpreisbremsen und ähnliches, gibt's ja.
Ja, aber es gibt ja auch noch Mietendeckel, also Mietpreisbremsen.
Mietpreisbremse vor allem gegen die Union, ne? Muss man immer bedenken. Gegen die Union durchgesetzt. Das ist ein Kompromiss, auf den sie sich halt eingelassen.
Bremse, da steigt ja der Preis trotzdem immer noch.
Ist ja keine Bremse. Nochmal das Hauptproblem, ja, wenn das Problem damit zu lösen wäre, aber es hat ja was damit zu tun, dass Wohnungen fehlen. Und meine Erfahrung ist aus der ehemaligen DDR, wenn man solche Instrumente falsch, zu lange, zu hart ansetzt, dann sorgt das eben für einen riesigen Sanierungsstau. Das Problem ist, sind überzogene Standards, die zu
Sanierungsstau ist ja das genau das Gegenteil, weil umfassende Modernisierungen sind ja zum Beispiel davon ausgenommen. Ja? Da greift die Mietpreisbremse ja dann nicht.
Überzogenen Kosten führen, weswegen zu wenig Wohnungen gebaut werden. Man kann das mit vergleichsweise wenig Aufwand klären. Dazu müsste diese neue Bundesregierung bereit sein. Ich habe zugehört, was die Bundesbauministerin gesagt hat und habe gedacht, naja, da hat sie, glaube ich, den Kern noch nicht ganz getroffen. Er hat so ein bisschen versucht, den Bauunternehmern zu sagen, wie sie zu bauen haben mit Fertigbauelementen und ähnlichem. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Damit kommst du, glaube ich, nicht weiter.
Was ist wichtiger, dass unsere Bauunternehmen weiterhin fette Profite machen oder dass die Leute eine bezahlbare Wohnung haben und damit drängendste Sorgen angegangen werden? Was ist am Ende wichtiger?
Wichtiger ist, dass Wohnungen gebaut werden. In ausreichender Zahl, zu vernünftigen Kosten.
Wichtiger als die Profite der Bauwirtschaft?
Ja, natürlich. Wir sind nicht für die Profite von Bauunternehmen zuständig. Ne? Wir sind dafür zuständig, verantwortlich, dass Wohnungen gebaut werden, zu vernünftigen Preisen.
Außer, dass wir es selbst machen.
Ja, das stimmt ja auch nicht ganz. Ich meine, wenn der Staat, ne, ist ja in dem Sinne auch
baut der sächsische Staat Wohnung?
Die kommunale Wohnungsgesellschaft, also die Wohnungsgenossenschaft in Leipzig zum Beispiel. Da war ich oft bei der Grundsteinlegung und auch bei der Einweihung. Das ist jetzt, wenn wir sagen Staat, meinen wir nicht die Kommune.
Dürfen die Verlust machen?
Die dürfen auch keinen Verlust machen. Die müssen auch plus minus null arbeiten. Aber ich sag mal, Verlust machen ist was Schlimmes, oder? Also es ist nichts, was man...
Ja, aber ist ja bei der Daseinsvorsorge vielleicht was anderes. Also hier zum Beispiel in Berlin gibt es ja die BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, die müssen nicht plus machen, nee, sondern weil das eine Daseinsvorsorge ist, wenn zur Not sie Verlust machen, dann...
gleicht das der Staat, genau, gleicht der Staat aus. Aber dann machen sie auch in dem Sinne keinen Verlust. Dann gibt der Staat oder gibt das Land Berlin einen Zuschuss. Also richtig Verlust machen... darf niemand. Und deswegen die Bauenwohnungen, die kriegen einen Zuschuss, auch von uns und auch vom Bund. Hm. Aber die würden mehr bauen, wenn es nicht so super teuer wäre.
Drängste Sorgen, auch zu niedrige Löhne. Erinnerst du dich noch, 2019 haben wir zusammengesessen? Mhm. Da hast du, also du warst erstens dagegen, dass es einen Mindestlohn gab. Ich meine, du warst ja auch im Bundestag und so weiter. Also du warst an sich gegen Mindestlohn. Dann hast du mir ins Mikro gesagt, 8,70 Euro ist ganz schön hoch. Das ist zu hoch, das wird Arbeitsplätze kosten. Jetzt habe ich mal geguckt. Jetzt ist ja der Mindestlohn über 50% höher, als wir das letzte Mal geredet haben. Die Arbeitslosigkeit hat sich nicht erhöht bei euch.
Nee, das stimmt. Haben eine passive Sanierung.
Möchtest du dich entschuldigen für deine
Sanierung? Sehr viele gehen in Rente. Deswegen wird das ausgeglichen. Aber die Wirtschaft verliert an Kraft. Kann das denn gut gehen, dass in den nächsten Jahren in Deutschland der Mindestlohn 14,60 Euro ist und zur gleichen Zeit in Spanien bei 6,60 Euro? Was passiert da? Wenn wir in einem Wirtschaftsraum sind, und die Unterschiede so groß sind. Jetzt spreche ich nicht über Polen und Tschechien, weil da ist es ganz leicht so abzuwinken. Ach, die Polen, die Tschechien.
Wenn du die Menschen gegeneinander ausspielen willst,
Ist nicht meine Meinung. Aber jetzt geht es darum, wir kaufen alle miteinander im Supermarkt Erdbeeren. Und hier kostet das Ernten 14,60 Euro die Stunde und in Spanien 6,60 Euro. Wo ist der Punkt, wo es in Deutschland nicht mehr möglich ist, diese Erdbeeren zu produzieren. Ich glaube, wir sind kurz vor diesem Punkt.
Du könntest ja sagen, Erdbeeren aus Spanien werden nicht mehr nach Deutschland gebracht, denn ändern wir da Gesetze. Und wer sich hier Spargel ist ein Luxus, leisten möchte, der muss dann auch Luxuspreise bezahlen. Das wäre ja auch eine Antwort. Ich wollte jetzt aber wissen, du hast damals gesagt, der Mindestlohn von 8,70 Euro ist zu hoch und der wird Arbeitsplätze kosten. Mittlerweile ist er 50% höher. Hat in Sachsen keinen Arbeitsplatz
gekostet. Ja, das kannst du so nicht sagen. Eine ganze Reihe von Arbeit.
Möchtest du dich für deine Fehleinschätzung entschuldigen?
Nein, das ist
keine... Oder bist du immer noch gegen Mindestlohn?
Ich bin immer noch gegen diese Art von Mindestlohn. Und jetzt bei diesen Größenordnungen, der vernichtet natürlich Arbeit, weil alles, was unter der Produktivität ist, jetzt in Zukunft dann bald auf 13,90 Euro, dann auf 14,60 Euro, wird in diesem Land nicht mehr stattfinden. Und man kann jetzt locker darüber weggehen und sagen, Spargel ist Luxus, dann gibt es den halt nicht mehr. Und so. Die andere Variante, weißt ihr selber, geht nicht, dass man innerhalb der Europäischen Union sagt, die dürfen nicht reinliefern.
Aber Gesetze kann man nie ändern. Wir waren bei den drängendsten Sorgen der Deutschen und die Deutschen sagen, wir haben unsere Löhne sind zu...
Ja, also erstens geht es nicht um die absolute Lohnhöhe, die man einfach vergleichen kann, weil ja in Spanien das Preisniveau auch anders ist als in Deutschland, weil in Spanien die Produktivität anders ist als in Deutschland und weil bei Produkten mit niedriger, sag ich mal, Wertschöpfung, ja, wie zum Beispiel Erdbeeren ernten oder so, da ist es ja so, ein Land wird ja nicht reich dadurch, dass also möglichst günstig solche wenig produktiven Aktivitäten ausgeübt werden, sondern im Gegenteil, ein Land wird dann reich, wenn mehr produktive Aktivitäten ausgeübt werden. Und die Erdbeeren und der Spargel, wenn wir uns das weiter leisten wollen, müssten dann einfach teurer werden. Aber der Mindestlohn steigt und die Einkommen steigen, kann man sich das auch leisten. Ja? Also Bereiche, wo der Produktivitätsfortschritte nicht so groß sind. Ja? Wobei das in der Landwirtschaft zum Beispiel gar nicht stimmt. Weil in der Landwirtschaft gibt es Produktivitätsfortschritte zum Beispiel durch Einsatz von Technik, von Daten, von KI. Ja? All das. Je teurer die menschliche Arbeit, desto eher ist der Anreiz da, auf Maschinen, auf Roboter, auf KI und so weiter zu gehen. Und das ist ja gerade das, was wir wollen. Das ist ja gerade das, was uns reich macht. Und Michael Kretschmer macht hier diesen typischen Fehler, Löhne immer nur als Kostentreiber zu sehen und nicht als das, was die aus sind, nämlich Einkommen. Wenn die Leute mehr von den Unternehmen kaufen sollen, brauchen sie auch mehr Einkommen, um sich mehr von denen zu leisten. Die Unternehmen können sonst nicht mehr absetzen. Und das wird in der ganzen Debatte immer unterschlagen. Ja? Und ich meine, Bulgarien ist jetzt Teil der Europäischen Union und ab 2026 sogar Teil der Europäischen Währungsunion, die bekommen den Euro, ja. In Bulgarien sind die Löhne noch kleiner, ist die Produktivität noch geringer. Die Lohnsteigerungen in Bulgarien aber über dem, was die Produktivität steigt. Die haben nämlich 10%, 12%, 15% Lohnsteigerungen jedes Jahr, aber nicht so viel Produktivitätszuwachs, auch nicht so viel Wirtschaftswachstum. Und damit kriegt Bulgarien übrigens ein großes Problem, weil die damit an sogenannter Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil ja deren Währung nicht mehr abwerten kann. Und da braut sich übrigens in Osteuropa die ganzen Länder, die jetzt auch den Euro einführen oder ihren Euro wie Bulgarien oder ihre eigene Währung wie Bulgarien vorher schon an den Euro gekoppelt haben, massive Probleme bekommen, weil deren Währungen überbewertet werden und die damit auf den Weltmärkten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Da ist es ein Thema. Wenn wir aber über die deutsche Binnenwirtschaft sprechen, sind höhere Löhne, insbesondere höhere Mindestlöhne, ein sehr wichtiger Faktor für mehr Nachfrage. Ja. Wer das Interview nochmal weiter angucken mag, ist sehr empfohlen, war ein sehr spannendes Interview, lernt man sehr viel über Michael Kretschmer und kriegt ehrlicherweise auch ein bisschen Angst, denn gerade in Sachsen wird ja die AfD immer stärker und ob man die AfD mit Michael Kretschmers Methoden und Politikansätzen und Forderungen bekämpfen kann, will ich mal ein großes, großes Fragezeichen dran machen. Zum Schluss kommen wir noch zu euren Fragen. Und zwar wurde gefragt, inwiefern ist es Entwicklungshilfe, wenn Länder Geflüchtete aufnehmen? Das scheint mir eher Symptombekämpfung nach Verschwitzen der rechtzeitigen Hilfe zu sein. Und ja, genau ist es. Ja, also es zählt als Wirtschaft, als Entwicklungshilfe. Bei der deutschen Entwicklungshilfe 30 Milliarden macht die Aufnahme von Geflüchteten, insbesondere die von Ukrainern, rund ein Viertel der gesamten Entwicklungshilfe aus. Das ist aber kein Geld, was in die Ukraine fließt oder Geld, was nach Syrien fließt oder Geld, was nach Afghanistan fließt oder anderswohin. Und dort dafür zu sorgen, dass die Menschen eine Perspektive bekommen, dass es Schulen gibt, dass es Impfungen gibt, dass Krankheiten bekämpft werden, dass Brunnen gebaut werden. All das, was man typischerweise mit Entwicklungshilfe verknüpft, ja, sondern es ist Geld, was hier genutzt wird, um damit beim Aldi, beim Rewe, beim Edeka und so weiter zum Beispiel Lebensmittel zu kaufen und hier ein Leben zu führen. Das zur Entwicklungshilfe zu rechnen, ist also völlig falsch und am Kern vorbei. Dann gibt es noch eine Frage zum Thema Mindestlohn. Liebes Junge Naiv-Team, ist die EU-Mindestlohnrichtlinie nur eine warme Empfehlung oder vor welchem Gericht wäre das dann vor welchem Akteur durchsetzbar? Die Richtlinie muss in nationales Gesetz umgewandelt werden. Und laut unserem alten Arbeitsminister Hubertus Heil ist das mit der Geschäftsordnung, die man der Mindestlohnkommission gegeben hat, die über die Mindestlohnhöhe entscheidet, ausreichend getan. Ja, das ist deren Rechtsauffassung. Das Problem ist, dass die EU-Mindestlohnrichtlinie zwar sagt, die Mindestlöhne sollen armutsfest sein, aber armutsfest nicht definiert. Ein großer Fehler, denn international ganz üblich ist die Definition, dass armutsfest bedeutet alles, was über 60% des Bruttomedianlohns liegt. Das steht da aber nicht drin. Und deswegen ist das eine Definitionssache, die den Ländern einfach überlassen wird. Und deswegen ist diese EU-Mindestlohnrichtlinie, die erstmal eine richtig gute ist, die Fortschritt bringt, eine, die so einfach dann umgangen und deren Geist quasi widersprochen werden kann. Leider, leider, leider. Dann gibt es noch die letzte Frage. Kannst du erklären, welchen makroökonomischen Nutzen der Aktienmarkt hat und wie du seinen volkswirtschaftlichen Nutzen im Verhältnis zu den Ressourcen einschätzt, die wir als Gesellschaft aufwenden, um dort individuelle Gewinne zu erzielen? Also, der Aktienmarkt ist ja eigentlich dafür da, dass Unternehmen neue Eigentümer reinholen, die Geld dann als Eigenkapital zuschießen, um damit dann zu investieren, sich weiterzuentwickeln. Und die Idee ist, wenn man einen Aktienmarkt macht, wo man in Sekundenschnelle quasi alles kaufen und verkaufen kann und wo es Berichte gibt und wo es strenge Regeln gibt, dann erleichtert man mehr Menschen, Eigentümer an solchen Unternehmen zu werden. Den Unternehmen erleichtert man es, neues Eigenkapital zu finden, statt Fremdkapital bei einer Bank aufzunehmen. Und gleichzeitig kann man noch sagen, als individuellen Vorteil für die Menschen, die können sich beteiligen an den Unternehmen und damit eben ja am Finanzmarkt Gewinne machen, ihre Altersvorsorge betreiben, all das. Aber maßgeblich geht es um dieses Finanzierungsinstrument, mehr Eigenkapital für die Unternehmen. Und dafür ist der Aktienmarkt gut. All das, was quasi aber auf den Aktienmarkt am Top kommt, und das betrifft insbesondere den Währungsmarkt, was an Wetten quasi, ne, mit gehebelten Produkten, man wettet darauf, dass eine Aktie oder eine Währung sich in die Richtung entwickelt. Das alles ist schädlich. Das heißt, Aktienmarkt an sich ist noch das harmloseste von dem, was es am Finanzmarkt gibt. Ja, also Derivate-Spekulationen, Hebelprodukte auf irgendwelche Commodities, also Rohstoffpreise und so. Ja, das ist das wahre Übel. Und da sind schlaue Menschen, diese Trades machen, die Algorithmen produzieren, diese Dinge handeln und so. Und da ist Arbeitskraft drin, da ist Gehirnschmalz drin, den wir anderswo in der Gesellschaft sicherlich besser einsetzen könnten. Diese Menschen wären als Informatiker, Ingenieure, Krebsforscher, all das deutlich besser eingesetzt, als eben dort diese Algorithmen zu produzieren oder diese Trades auszuführen. Ja, so würde ich das beantworten und sehen. Und damit, ihr Lieben, ist es soweit, haben wir die wirtschaftspolitischen Nachrichten der letzten zwei Wochen eingeordnet, gehen nicht nur in eine Sommerpause, sondern in das Ende des regelmäßigen Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefings, wie anfangs der Sendung angekündigt und erklärt. Wer den Anfang verpasst oder übersprungen hat, der möge das nochmal schauen. Ich freue mich auf das nächste Wirtschaftsbriefing-Spezial, wenn es dann irgendwann kommt. Ich hoffe, ihr könnt meine / unsere Entscheidung da nachvollziehen, dass ich meine Arbeitsbelastung da reduzieren will. Es hat mir bis hierhin über 4 Jahre oder so jetzt, weit über 100 Sendungen, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es war mir ein Herzensanliegen, Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so viele Kommentare geschrieben habt, dass ihr so engagiert wart, dass ihr Fragen gestellt habt, ja, dass ihr, als wir das noch im Livestream hatten, live mitdiskutiert habt und. Also von Herzen großen Dank und nur Liebe an euch. Unterstützt Jung und Naiv. Wer das im letzten Monat vorbildlicherweise schon getan hat mit Beträgen über 20 Euro, den seht ihr gleich im Abspann. Wer das machen möchte, vielleicht mit Beträgen unter 20 Euro, der findet unten in der Videobeschreibung, wie das geht. Ich sag mal so, wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.